Lutz Meyer, ich bin Reporter beim Wirtschaftsmagazin Kapital hier in Berlin.
Vorher aber auch bei der Financial Times Deutschland gewesen und bei der Taz, also sehr lange schon im medienjournalistischen, wirtschaftsjournalistischen Bereich tätig und damit auch die Axel Springer AG im Blick. Als die Axel Springer AG noch keine Aktiengesellschaft war, ging es dir da schlechter oder besser?
Das ist sehr lange her. Der Börsengang von Axel Springer ist schon über 30 Jahre her. Er fand einige Tage, glaube ich, nach dem Tod des Verlegers statt, wurde aber schon vorher geplant und war damals ein Resultat der Verzweiflung. Also Axel Springer, der Verlagsgründer, hat verzweifelt versucht, eine Nachfolgeregelung zu finden. Und alle Ideen, die er da hatte, haben nicht geklappt. Zum Beispiel wollte er an Burda verkaufen, das hat das Kartellamt vereitelt. Und seiner Frau Frede Springer, die heute eine wichtige Rolle spielt, hat das nicht so richtig zugetraut, seinen Kindern auch nicht. Und er wollte, dass der Verlag irgendwo weitergeführt wird und ihm ging es immer schlechter. Und aus diesem Dilemma heraus wurde die Idee des Börsengangs kurzzeitig entwickelt. Also es hat erstmal für viel Streit und Kosten und hin und her und Blockade gesorgt in den ersten Jahren, weil ja dann ein regelrechter Machtkampf um die Zukunft ausbrach und bei einer börsennotierten Gesellschaft wird natürlich so ein Machtkampf oder kann so ein Machtkampf, was uns Journalisten freut, immer auf offener Bühne ausgetragen werden und auch über viele juristische Umwege und Kniffe. Und das, was man sich von der Börse erhofft, Kapital, das gab's in den ersten Jahren oder man muss fast sagen, in den ersten zwei Jahrzehnten fast eigentlich nicht so, weil dafür der Anteil der wirklich frei gehandelten Aktien zu gering war und zum Zweiten war die wirtschaftliche Leistung des Verlags einfach nicht gut genug. Es ist ja für Medienunternehmen zumindest in Deutschland sehr ungewöhnlich, an der Börse notiert zu sein. Zum einen, Börse erfordert Transparenz und die Medienunternehmen mögen keine Transparenz, obwohl sie selber davon leben. Zum anderen ist die Geschichte der Medienunternehmen in Deutschland ja so, dass das oft starke Gründer oder Gründerfamilien sind, Leute, die in der Nachkriegszeit Lizenzen bekommen haben, so wie Axel Springer auch oder ein Imperium aufgebaut haben. Und wir ja in Deutschland eine Kultur haben, wo solche Gründerfamilien auch sehr stark ihren Einfluss weitertragen wollen über die Generationen, anders als das zum Beispiel in den USA ist. Deswegen gibt es in den USA ein paar mehr Medienunternehmen, die börsennotiert sind und die dadurch auch sehr groß geworden sind, wie all die bekannten Comcast oder Time Warner. Es gibt aber auch in den USA noch einige große Familiengeeignete. Wenn man sich dann die Geschichte weiter anguckt, immer noch mit der Frage im Hinterkopf, wie erging es Axel Springer an der Börse, dann änderte sich das eigentlich erst mit Matthias Döpfner, der kurz nach der Jahrtausendwende in den Vorstand kam und dann auch Vorstandschef wurde und der die Börse als Mittel zur schnellen Entwicklung des Unternehmens entdeckt und identifiziert hatte und über die Börse auch das Unternehmen verändern wollte und es auch geschafft hat, dann irgendwann natürlich im Einvernehmen mit der Haupteignerin Frede Springer den Börsenanteil, also den Anteil der Aktien, die am Markt waren und die sich Interessierte tatsächlich kaufen konnten, das auszuweiten. Und sein Ziel war, mit Axel Springer über die Börse international wachsen zu können, die Präsenz zu erhöhen, ein wirklich großer internationaler Spieler zu werden, viel Geld in die Hand zu nehmen, wenn man so will, beim großen Spiel internationaler börsennotierter Anbieter, solcher, wie es die in den USA gibt, wie Disney, ein klein bisschen mitzuspielen.
Inwieweit ist es plausibel, was man jetzt aus dem Konzern hört, dass die jetzige Kapitalbeschaffung über KKR einen Grund darin hat, dass an der Börse nicht kalkulierbar zu erfahren ist, wie man in der Zukunft planen kann. Also sprich, dass man, selbst wenn man positive Bilanzzahlen hat, Aktieneinbrüche zu verzeichnen hat. Und deswegen brauche man jetzt für die nächsten Jahre so etwas wie Stabilität, Ruhe bei den Investments. Ist das eher nur für die Öffentlichkeit oder gibt es noch andere Gründe?
Das ist natürlich so, dass man an der Börse nie vorhersagen kann, was passiert und so ein bisschen es auch willkürlich ist, wann die Investoren zuschlagen und wann nicht und wann eine Aktie steigt oder fällt und es natürlich auch sehr viele externe Faktoren gibt. Aber man muss ja sagen, das ist ja gewissermaßen das, was Matthias Döpfner genau haben wollte, als er den börsennotierten Anteil ausgeweitet hat oder als das auf seine Initiative hin ausgeweitet wurde. Es haben sich eben nicht alle Hoffnungen erfüllt und nun sucht der Vorstand und die Haupteigentümer einen anderen Weg, zum Ziel zu kommen. Und das, was wir jetzt beobachten, ist in gewisser Hinsicht eine 180-Grad-Wende von Matthias Döpfner, die enttäuschte Liebe zur Börse und eine neue Liebe entbrennt zu den Finanzinvestoren, mit denen er auch schon ein paar Erfahrungen hat sammeln können, die aber natürlich auch auf eine Art unkalkulierbar sind. Das, was wir jetzt sehen, ist so ein bisschen die Konsequenz auch von dem, was in den letzten Jahren Springer an der Börse erlebt hat. Das Unternehmen ist an der Börse zeitweise ziemlich abgestürzt und bestraft worden. Die Meinung von Döpfner und seinen Kollegen war, wir sind viel mehr wert, als die da an der Börse glauben und uns zugestehen. Das hatte auch einen Grund, dass Springer an der Börse so schlecht aussah, weil die Investoren gesagt haben, wir wissen ja gar nicht genau, in was wir da investieren. Springer ist ja, wenn man sich die Bilanzen anguckt, ein janusköpfiges Unternehmen. Zum einen haben die ein extrem erfolgreiches Geschäft mit automatischen Kleinanzeigenportalen, was inzwischen mehr als 2/3 des operativen Gewinns liefert. Zum einen ist da noch das, was man vielleicht das Altgeschäft bezeichnen kann, was nicht ganz stimmt, weil es da auch neue Aktivitäten gibt, aber das klassische Verlagsgeschäft mit journalistischem Produkt. Und Investoren an der Börse, die wissen immer gerne genau, was sie haben wollen. Deswegen sagt ein Investor, warum verkauft ihr nicht den ganzen alten Mist? Dann könntet ihr an der Börse leicht doppelt so viel sein. Das geht natürlich Döpfner und Friede Springer gegen den Strich, diese Logik, weil zu deren Selbstverständnis gehört es schon, dass sie Axel Springer auch noch immer als journalistisches Unternehmen sehen.
Warum haben Sie sich nun dem US-Investor KKR angeboten oder war es eher umgekehrt, dass KKR sagte, wir investieren jetzt ausgehend auch von Tele München und von der Firma von Günter Jauch, die Sie ja jetzt auch praktisch mit beliefern mit Ihrem Geld. Brauchen wir jetzt noch was Drittes im Portfolio oder noch was Neues?
Ich glaube, dass die Überlegungen bei Springer, einen Finanzinvestor reinzunehmen, älter sind als das, was wir jetzt bei KKR sehen mit Filmproduktion und verwandten Geschäften. Deswegen glaube ich nicht, dass es dann unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen dem einen und dem anderen. Die Hoffnung bei Springer ist, dass der Finanzinvestor jetzt das leistet, was die Börse aus Sicht des Vorstands nicht immer geleistet hat, nämlich stabil viel Kapital zur Verfügung stellen, um große Zukäufe, große Wachstumsschritte zu machen und im Zweifelsfall auch ohne zu viel reinzureden in die Geschäfte. Das ist das Kalkül, was dahinter steht. Ganz so wird das natürlich nicht aufgehen, weil jeder, der Kapital gibt, will auch reinreden. KKR will vor allem eine extrem hohe Rendite sehen. Normalerweise ist es am Kapitalmarkt so, wenn ich Geld von jemandem nehme, muss ich den auch mitreden lassen. Das ergibt sich aus der Logik des Kapitalismus, um das mal so zu sagen. Und Friede Springer hat sehr lange gebraucht, um das Sagen über den Verlag zu haben. Und ihr ist es sehr wichtig, das Sagen nicht wieder abzugeben. Und man hat über die Jahre verschiedene Kniffe gesucht, um das auch wirklich zu gewährleisten. Das soll jetzt auch in der künftigen Konstruktion so bleiben. Deswegen kriegt der Finanzinvestor nur einen Minderheitsanteil, was eine recht außergewöhnliche Konstellation ist. Normalerweise oder die meisten Finanzinvestoren legen Wert darauf, die Mehrheit zu haben und durchregieren zu können. Das wird in diesem Fall nicht so sein. Bislang hat alles den Anschein und wird auch so verbreitet, als sei der Investor, das Management und Frau Springer ein Herz und eine Seele und sie wollten alle das Gleiche. Wenn das so bleibt, ist es kein Problem. Die Frage ist, oder der Konflikt könnte auftreten, zum einen, wenn es mal nicht so gut läuft, zum anderen, wenn der Investor wieder rausgehen will und das in einem Umfeld stattfindet, wo das nicht so leicht ist. Denn das muss man immer wissen und im Hinterkopf haben bei Finanzinvestoren. Finanzinvestoren sind immer nur Investoren auf Zeit. Das heißt, in 3, 4, 5 Jahren, wahrscheinlich eher 5 Jahren, das sind die normalen Investitionshorizonte dieser Leute, da stellt sich dann die Frage, Börsennotierung oder nicht, wieder ganz neu.
Ist das möglicherweise ein Problem, dass wenn jemand zwar nicht die Aktienmehrheit hat, aber dennoch Aktien im Wert von rund 1,8 Milliarden Euro, dass der dann sagt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, Friedrich Springer, Matthias Döpfner und hier dann entgegen unserer Absprachen vielleicht dann doch die Welt verkaufen?
Also es ist heutzutage immer ein Problem, wenn ich einen Unternehmensteil habe, der nicht profitabel ist oder einen Unternehmensteil habe, der aus Sicht von Investoren, die kein anderes Interesse als Rendite haben, nicht renditestark genug ist. Das ist immer ein Problem und das wissen natürlich auch alle Beteiligten. Aber insofern gibt es keinen Unterschied zwischen dem bisherigen Zustand, wo das die Investoren an der Börse waren und dem künftigen Zustand, wo es ein Finanzinvestor ist. Das heißt, dieser Druck wird immer bleiben und das ist auch, das muss man auch wissen, wenn man sich diese Janusköpfigkeit von Springer anguckt, je profitabler das Geschäft im Kleinanzeigenbereich wird, desto größer wird natürlich der Druck sein, das Restgeschäft, das alte Geschäft entweder profitabler zu machen oder abzutrennen. Es sei denn, es ist irgendwann so vernachlässigenswert klein, dass es nicht mehr ins Gewicht fällt. An beidem kann eigentlich Döpfner und kann eigentlich Friede Springer kein Interesse haben, zumindest wenn man das glaubt, was die sagen, nämlich, dass Axel Springer ein journalistisches Unternehmen bleiben soll.
Gehen wir nochmal zu den Praktiken von Finanzinvestoren zurück und im Speziellen zu KKR. Es gibt ja Erfahrungswerte bei ProSiebenSat.1. Wie war es denn damals? Da ging man rein und wieder raus. Und inwieweit hat das ProSiebenSat.1 verändert?
Bei ProSiebenSat.1 haben viele Leute keine besonders guten Erinnerungen an KKR, weil die sich dort schon verhalten haben, wie man das in dem Klischeebild über Finanzinvestoren als Heuschrecken oft sieht. Die sind reingegangen, haben massive Sparprogramme aufgesetzt, haben massiv Schulden aufgenommen auf das Unternehmen, haben eigentlich, das ist natürlich so ein bisschen das Geschäftsmodell von Finanzinvestoren, haben ihr Geschäft gemacht, indem sie den Kaufpreis dem Unternehmen auflasten und sind anschließend rausgegangen zu einem Zeitpunkt, wo das Unternehmen nicht unbedingt in einer besonders guten Situation war, gerade wenn man sich anguckt, was danach noch alles passiert ist. KKR hat bei ProSiebenSat.1 nach meiner Erinnerung schon einen ganz guten Schnitt gemacht, aber da haben sich nicht alle ihre Hoffnungen erfüllt. Also die sind im Grunde zu früh rausgegangen bei ProSiebenSat.1.
Nun heißt es aus dem Springer-Konzern, dass zweistellige Renditenzahlen man dort als schon normal empfindet. Man selber sei an solche Zahlen gewöhnt. Ist das, ich sag mal, Pfeifen im Wald oder kann Axel Springer wirklich selbstbewusst in diesen Deal gehen?
Was die Renditeerwartungen anbetrifft mit zweistelligen Zahlen, würde ich sagen, stimmt das. das Kleinanzeigengeschäft ist einfach ein in sich so profitables Geschäft. Also vereinfacht gesagt geht es ja darum, dass man einen Server irgendwo ins Land stellt, wo die Kleinanzeigenplattform drauf abläuft und der Content kommt gratis von der einen Seite, nämlich die Kleinanzeigen, und auf der anderen Seite hat man die Reichweite und kann noch Geld dafür nehmen. Also das ist eigentlich ein narrensicheres Geschäft mit extrem hohen Renditen. Aber weil es das ist, gucken sich das natürlich auch andere als Axel Springer an. Also man weiß ja, dass zum Beispiel Google und Facebook dort aktiv sind und dass es ganz so einfach, wie ich das gerade in diesem schematischen Modell beschrieben habe, auch nicht mehr ist. Also Axel Springer investiert da jetzt auch heftig, um bei den Portalen, die sie haben, den Vorsprung zu halten. Trotzdem glauben sie ja, dass die noch massiv zukaufen müssen, um einfach eine Größe zu haben, wo sie sich gegen solch riesige Konkurrenten wie die gerade genannten besser erwehren können. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, mittelfristig ist es, wenn man sich dieses Geschäft anguckt, fraglos möglich, diese extrem hohen Renditen, die die Finanzinvestoren erwarten, weiter zu erwirtschaften, in dem rein reichweitenfinanzierten journalistischen Geschäft, also digitalen journalistischen Geschäft, sieht es anders aus. Das ist extrem unter Druck bei dem, was sie an Abo finanzierten Geschäften haben, muss man zumindest ein Fragezeichen dran machen. Also da sind die Renditen, wenn zweistellig, denn doch sehr knapp zweistellig und sind auch immer noch unter Druck.
Gäbe es denn finanzielle Alternativen? Also ich kann mir vorstellen, man kann ja auch mal eine Bank fragen, ob man einen Kredit haben kann, um langfristig zu investieren. Ist das so abartig, an solchen klassischen Weg zu denken?
Ganz im Gegenteil. Also Bankenfinanzierungen sind ja im Augenblick extrem attraktiv, weil die Zinsen so niedrig sind. Und das kalkuliert man auch immer ein. Aber natürlich kann ich mich nur bis zu einer bestimmten Höhe verschulden. Und was man so hört, haben ja Döpfner und seine Kollegen durchaus schon mal Zukäufe über 10, 12, manchmal sogar von 15 Milliarden Euro die Rede, haben die solche Zukäufe im Hinterkopf, und das allein mit einem Bankkredit zu stemmen, das geht dann selbst bei so einem großen Unternehmen wie Axel Springer nicht mehr. Insofern ist ein Investor von außen, der ein stabiles Eigenkapital liefert und der anders als die Börseninvestoren nicht erstmal dreimal mit der Nase rümpft, wenn Investitionen geprüft werden, also sehr schnell zustimmen kann, ist so ein Investor von außen natürlich schon was Attraktives.
Ich würde Sie bitten, mal dann doch vielleicht einen Blick in die Zukunft zu werfen, aus der Vergangenheit heraus, so wie es ja auch an der Börse üblich ist, so werden ja auch Aktien bewertet. Wie sind sie in den letzten Jahren gelaufen? Ist das ein hochriskantes Geschäft für Journalisten, heutzutage beim Springer Verlag zu arbeiten? Ist das ein Ritt auf der Rasierklinge?
Wenn man es jetzt aus Sicht der Journalisten bei Springer und anderswo betrachtet, dann muss man ja erstmal sagen, sichere Perspektiven für Journalisten gibt es ja im Augenblick kaum irgendwo, in fast allen Häusern nicht. Wenn man vielleicht mal vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk absieht, wo immer die Finanzierung noch einigermaßen gesichert ist durch die Rundfunkgebühr, mit den unsicheren Finanzierungsbedingungen für Journalismus haben im Augenblick alle zu tun. Natürlich bedeutet das Geschäft jetzt mit KKR auch für die Journalisten bei Springer ein Risiko, aber ich würde auf keinen Fall sagen, das Risiko ist größer, dort zu arbeiten als anderswo. Vielleicht sogar im Gegenteil, denn man muss sich ja angucken, was jetzt schon in den letzten Jahren passiert ist, solange die Börse da das Sagen hatte oder stark das Sagen hatte, da hatte das Unternehmen durch seine Erfolge bei Kleinanzeigen immerhin das Geld, viel auszuprobieren und viel Neues zu starten, was auch Journalisten genutzt hat. Ich nenne zwei Beispiele. Das eine ist das Wirtschaftsinformationsportal Business Insider, wo die im Augenblick sehr viel Geld reinstecken. Das andere ist Politico, ein Informationsdienst für Brüssel, EU-Politik, wo die auch viel Geld reinstecken. Also zumindest wird in Journalismus investiert. Das Risiko, dass das nicht klappt und dass viele Leute auch ihre journalistischen Jobs da wieder aufgeben müssen, das ist auf jeden Fall da. Und auch das Risiko, dass irgendwann ein Investor sagt, jetzt haben wir keine Lust mehr auf dieses ganze wenig profitable Geschäft mit Journalismus. Auch das Risiko ist da, aber das Risiko gibt es heute insgesamt in der Welt. Also ich würde auf keinen Fall sagen, durch den Deal mit den Finanzinvestoren wird der Journalismus bei Springer jetzt in besonderem Maße unsicher. Journalismus ist ein sehr unsicheres Geschäft geworden, wenn man es geschäftlich betrachtet.